ein Festival besteht nicht nur aus den einzelnen Filmvorführungen, sondern gerade so das, was dazwischen passiert, was nicht auf der Bühne ist.
All die Aufgaben, wo es darum gehen würde, komplexere Zusammenhänge auch vielleicht etwas komplexer darzustellen, ist die Pressearbeit im Moment weder politisch noch gesellschaftlich noch kulturell hilfreich. Punkt.
Indie Film Talk, dein Podcast übers Filmschaffen. Viel Spaß.
Hi und hallo, ich bin Susanne und ich freue mich heute, euch wieder eine weitere Folge präsentieren zu können. Wir sind ja so ein bisschen unter dem Dachthema Festivals in Zeiten von Krisen, Krieg und Konfrontation unterwegs und haben uns schon verschiedenen Themen gewidmet. Denn gerade Festivals stehen in der heutigen Zeit als eine Art wichtiger Impulsgeber von demokratischen Diskursen. Und das ist egal, ob es dabei um den russisch-ukrainischen Krieg geht, den Nahostkonflikt oder innerpolitische Unruhen von Seiten der AfD. In den letzten beiden Folgen haben wir uns auch schon von verschiedenen Festivalperspektiven genähert. Und auch heute werden wir nochmal zwei andere Perspektiven beleuchten. Denn es steht auch immer die Frage im Raum, welche Filme dürfen gezeigt werden und wer entscheidet das? Welche Aufgaben haben Festivals denn in solchen Krisenzeiten? Sind sie Vermittler, Raumgeberin? Welche Möglichkeiten haben sie überhaupt, um diese Räume zu eröffnen, um auch Kontroversen Gehör zu verschaffen? Darüber sprechen wir heute mit zwei Gästen. Vorher möchte ich euch natürlich noch sagen, dass diese Folge eine Kooperationsfolge ist mit shortfilm.de und wird im Rahmen vom Indie-Film-Talk und shortfilm.de veröffentlicht. Die Initiative Shortfilm ist das Kurzfilmportal der AG Kurzfilm. Beides habt ihr sicherlich schon gehört. Und wenn nicht, klickt auf jeden Fall auf beiden Seiten mal vorbei, denn sie bieten euch aktuelle Informationen und Hintergründe rund um den Kurzfilm. Einreichdeadlines, auch für Langfilme natürlich auf Festivals, tiefergehende Gespräche mit Filmschaffenden zu ihrer Arbeit. Hier findet ihr genau das bei shortfilm.de. Und jetzt möchte ich euch nicht länger auf die Folter spannen und begrüße unsere heutigen Gäste, Helene Gerritsen vom Go East, die Festivalleitung. Hallo.
Hallo, grüß dich.
Und Daniel Sponsel vom Dogfest München, künstlerischer Leiter und Geschäftsführer. Hallo, Daniel.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gern. Wir sprechen natürlich über eure beiden Festivals und die Art und Weise, wie ihr euch an ja die heutige, auch häufig gespannte politische Zeit nähert, was ihr für Räume bietet, was ihr für Formate bietet. Und ich fange mal mit einer Frage an, wie es denn überhaupt dazu gekommen ist, dass ihr jetzt dort seid, wo ihr seid, und möchte dich gerne fragen, Helen, der Weg zum Film, wie sah der aus? Weißt du noch, wann du das erste Mal in Berührung gekommen bist mit dem Film und dachtest, okay, hier bin ich zu Hause, damit möchte ich mehr machen.
Ich bin in den Niederlanden groß geworden und aufgewachsen. Und was früher sehr schön war in den Niederlanden, ist, dass unser öffentlich-rechtliches Fernsehen auch zu Primetime-Zeiten hochwertige Spielfilme und auch Dokumentarfilme ausgestrahlt hat. Also nicht nur um 2 Uhr nachts deutsch nachsynchronisiert, sondern wirklich in der Originalsprache um 20 Uhr. Und das sind... Also in dem Sinne bin ich wirklich mit Filmen aufgewachsen, wie viele Niederländer auch. Aber professionell bin ich damit in Berührung gekommen während meines Studiums. Also ich habe Slawistik, osteuropäische Geschichte und VWL studiert in Amsterdam. Dann aber auch ein Austauschsemester in St. Petersburg gemacht und habe dann herausgefunden, dass es dort einen Praktikumsplatz gibt bei den Lenfilmstudios in St. Petersburg, und das ist wirklich ein legendärer Ort natürlich für die sowjetisch-russische Kultur. Und während dieses Praktikums habe ich dann gemerkt, okay, das ist es, das will ich machen. Wer weiß, mit der Kombination an Studien, die ich sonst gehabt hätte, wäre ich vielleicht in eine ganz andere Richtung gegangen. Aber da habe ich gemerkt, Film finde ich ganz spannend, und ich habe dann zuerst eher in der Produktion gearbeitet, vor allem von Dokumentarfilmen auch, aber ich habe auch mal Produktionsleitung für eine Kinderserie gemacht in der Schweiz. Also mein Werdegang ist ja wirklich ziemlich vielfältig und wild, wenn man so sagen will. Und ich habe aber immer nebenbei auch Festivalarbeit gemacht, also während meines Studiums als Volunteer beim ITFA Filmfestival zum Beispiel, habe auch in der Gästebetreuung der Berlinale immer gearbeitet, dass ich neu war in Deutschland.
Und dann später das erste Programm, das ich selbst kuratiert habe, das war für das Internationale Literaturfestival Berlin. Damals stand die EU-Osterweiterung bevor und da hatte ich den schönen Auftrag, ein Animationsfilmprogramm aus Osteuropa zusammenzustellen, was schrecklich schlecht besucht war in Babylon Mitte. Ich glaube, Jan Schwankmeier war dann doch zu skurril vielleicht, aber das war eine sehr schöne Aufgabe und seitdem habe ich immer wieder für Festivals gearbeitet. Habe dann 2014 die Leitung vom Dokumentart Festival in Neubrandenburg, also in Mecklenburg-Vorpommern, übernommen. Und 2017 habe ich die Leitung von Go East übernommen, was natürlich genau meine Interessen dann auch deckt, ne, mit Osteuropa, Mitteleuropa und Film in einem Festival. Und seitdem bin ich hier und leite das Festival.
Und es klingt auch danach, dass du immer Lust hast, auch Räume zu eröffnen, wo man auch mal vielleicht damit rechnen muss, dass man nicht sofort das Publikum bekommt, was man sich wünscht oder die Größe des Publikums. Wenn ich höre dieses, war das, was du in Babylon gemacht hast, wo du sagst, ah, vielleicht war das in dem Moment zu experimentell oder so habe ich das rausgehört, dass man da aber auch genau diese Räume schafft und zeigt, was es sonst noch gibt, oder?
Wenn man es positiv und optimistisch auslegt, sicherlich. Ja, naja, Go East hat schon das Privileg noch, dass wir ziemlich starke Förderer im Rücken haben und dass wir auch ein Programm haben für Fachbesucher, wo man nicht unbedingt immer volle Multiplexen erreichen muss. Und das ist ein großes Privileg, das ist mir auch bewusst, aber trotzdem denke ich, dass es auch wichtig ist.
Mhm. Daniel, wie war das bei dir? Auch ähnlich, zwischendurch mal in der Produktion am Filmset direkt unterwegs gewesen? Oder wie hat dich der Film angezogen?
Ja, jetzt hatte ich ein bisschen Zeit, in meine Geschichte zurückzuschauen, wenn Helen ihre erzählt hat. Aber tatsächlich eine Überschneidung ist tatsächlich, und darüber dürfen wir manchmal als Kinoveranstaltungsmenschen ja gar nicht so laut reden, sozialisiert wurden wir durchs Fernsehen. Also ich habe alle filmgeschichtlichen Filme, die von Bedeutung sind, zuerst im Fernsehen gesehen und wurde auf diese Weise für die Filmkunst und für die Filmkultur begeistert. Und bei uns, Helen, war das halt tatsächlich oft erst nachts mit deutscher Synchronisierung. Mhm. Nach dem Wort zum Sonntag lag ich mit meinen Geschwistern vorm Fernsehen, habe große Filmgeschichte gesehen. Und habe aber zu der Zeit noch nicht daran gedacht, dass ich sowas auch gerne machen würde wollen oder damit arbeiten. Ich habe tatsächlich dann interessanten Kontakt gehabt während des Zivildienstes im Operationssaal, weil ich habe in einer Klinik Zivildienst gemacht. Und der andere Zivi wollte unbedingt an die Filmhochschule und Regie studieren. Und ich habe mir gedacht, hä, wie soll das gehen? Was macht denn der da? Und habe dann angefangen, mich dafür zu interessieren, mir das angeschaut und bin dann tatsächlich über Umwege des Studiums der Fotografie an der Kunsthochschule in Hamburg und dann der Regie für Dokumentarfilm an der Filmhochschule in München Filmemacher geworden. Also erstmal Filmemacher und Fotograf und habe auch Regie gemacht, produziert, viel Kamera gemacht für Kommilitoninnen und bin dann in die Lehre gegangen, weil das hat mich immer interessiert, das zu vermitteln, was ich denke, was ich weiß und wie das funktioniert mit dem Filmemachen. Das hat mir großen Spaß gemacht. Das habe ich 7 Jahre lang gemacht an der Filmhochschule München dann. Und dann gab es diese Ausschreibung zu der Festivalleitung DocFest München. Und da kamen alle Interessen zusammen, das Gestalten, das Vermitteln, das Organisieren. Und habe mich beworben, bin es geworden und habe darin wirklich eine Aufgabe gefunden, die mir das alles bietet, was mich interessiert und von dem, was ich glaube, was ich kann. Weil wenn man selber einen eigenen Film macht, ist man ein Jahr beschäftigt oder länger und arbeitet nur an diesem Film. Helen weiß es, wir gucken im Jahr 1000 Filme. Nein, 1000 ist übertrieben. Wir kriegen 1000 Einreichungen, 1000 schaue ich nicht alle. Aber ich sehe im Jahr bestimmt wirklich 150 Filme oder mehr und habe so Teil sowohl an diesen Geschichten und an diesen Schicksalen der Menschen als auch an den Weg der Leute, die diese Filme machen und das dann zu organisieren, dass das, was zusammengehört, nämlich die Filme und das Publikum, das macht großen Spaß und inspiriert immer wieder aufs Neue.
Wir beschäftigen uns ja heute auch gerade mit Kontroversen auf Festivals. Ihr beide habt natürlich in eurer Position die Möglichkeit, oder eine bestimmte Verantwortung vielleicht sogar, gesellschaftliche, politische, aktuelle Themen aufzugreifen und dafür mittels des Films Räume zu kreieren, wo man dann auch eben genau darüber spricht, diskutiert oder eben auch in die Konfrontation geht. Wenn ihr jetzt beide an eure letzte Festivalausgabe denkt, wie würdet ihr sagen, was habt ihr genau gemacht, um vielleicht diese gewisse Aktualität aufzugreifen? Daniel, was waren bei dir dieses Jahr besondere Räume, die ihr eröffnet habt, bei euch gerade unter dem Fokus Demokratiestärkung?
Ja, wenn ich jetzt auf die letzte Edition zurückschaue, dann war ein Dilemma auf jeden Fall, dass vieles um die Frage kreiste, wie gehen wir mit dem Nahostkonflikt um? Also welche Räume schaffen wir da oder welche Räume schaffen wir nicht oder können wir gar nicht schaffen zu einer Debatte oder zu einer kontroversen Debatte. Und in dem Gespräch mit dem Vertreter der Landeshauptstadt München war genau das Thema mal, dass er sagt, es wäre so schade, wenn jetzt das ganze Festival überlagert wird, nur von der einen Frage und die ganzen anderen Filme, die auch relevante Themen haben, dann nicht sichtbar werden. Und das haben wir uns als Aufgabe dann auch wirklich gestellt, dass wir auch andere Themen sichtbar machen möchten, die zwar nicht ganz so im Fokus stehen oder standen wie jetzt der Nahostkonflikt, aber auch diskutiert werden wollen. Und das war unter anderem die Debatte um die AfD, ne, um die, ich nenne es immer die Potsdam Papers, was ja schon wieder total in den Hintergrund getreten war. Das war ja dann kurz ein ganz konkretes Thema, aber trat dann sehr schnell wieder in den Hintergrund und ist ja für uns natürlich super relevant. Und dazu haben wir einen Film gezeigt und auch eine Panel-Diskussion gehabt. Das war eine relevante Geschichte. Und wir hatten eine Kooperation, das hat uns sehr gefreut, mit der EU, also mit der Vertretung der EU in der Landeshauptstadt München, die am Europatag, das war ja der 8. Mai, eine Veranstaltung gemacht haben, auch mit einem Filmprojekt, nämlich dem Filmprojekt Ballhausplatz von Kurt Langbein über die Entdemokratisierung der FPÖ in Österreich. Und so haben wir diese Themen sichtbar gemacht und Räume geschaffen, darüber zu sprechen, wobei die waren nicht kontrovers. Wir hatten letztendlich im Publikum natürlich, wie so oft, die Leute, die einer Meinung sind und sich dann gegenseitig bestärkt haben in ihrer Meinung. Das ist vielleicht das, was dann als Erkenntnis bleibt, dass wir da diese Kontroversen dann doch nicht auslösen können. Ne?
Helen, würdest du sagen, wie ist das bei euch? Müsst ihr euch vor Kontroversen vielleicht eher schützen? Oder wie habt ihr die letzte Festivalausgabe gestaltet? Und was war für euch ein wichtiger Fokus? Waren für euch vielleicht eher der Fokus, sichere Räume schaffen und erstmal irgendwie, ich sag mal, eine Seite stärken? Oder sagt ihr auch, nee, wir müssen auch in die Kontroversen gehen?
Na, wir hatten natürlich jetzt zwei sehr konfliktreiche Ausgaben, wo wir die Kontroverse absolut nicht aus dem Weg gegangen sind, nämlich in 22 und 23. Also wir finden ja Ende April statt und das war im Jahr 2022, waren das gerade mal 2 Monate nach Anfang des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Also in dem Jahr, da haben wir wirklich aktiv debattiert, vor allem mit ukrainischen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Wie gehen wir jetzt mit dem russischen Film um? Wie gehen wir mit Russland um? Wie sind die Beziehungen in Zukunft? Weil es gab damals ja auch diesen Boykottaufruf. Also da sind wir dieses Thema absolut nicht aus dem Weg gegangen, aber das ist schon schwierig. Wir haben auch gemerkt, dass wir einen Teil unseres Publikums dadurch verloren haben. Weil traditionsgemäß ist die russische Community hier im Rhein-Main-Gebiet recht stark und die waren auch bei unserem Festival recht stark vertreten und die haben sich zum Teil einfach nicht mehr willkommen gefühlt. Auch wenn sie hier gewesen wäre, wären die natürlich Teil des Publikums gewesen.
Ihr habt sie nicht aktiv ausgeladen oder ihr habt nicht aktiv gesagt, lassen keine russischen Filmemacherinnen mehr rein, sondern sie haben sich einfach trotzdem nicht willkommen gefühlt.
Ich rede jetzt vom Publikum, die sich einfach nicht mehr wohl gefühlt haben. Und das war natürlich, weil wir unsere absolute Solidarität mit der Ukraine ausgesprochen haben. Es gibt durchaus hier auch Vereine im Rhein-Main-Gebiet, die eigentlich russisch geprägt sind, die sich auch für die Flüchtlingshilfe eingesetzt haben. Die waren schon noch da auf jeden Fall. Aber die große Masse also es gibt ja geschätzt in ganz Deutschland um die 3 Millionen russischsprachige Menschen. Das sind Spätaussiedler, das ist zum Teil auch die jüdische Gemeinde. Traditionell sind die stark bei unserem Festival vertreten und wir haben wirklich gemerkt, dass da jetzt so eine Art Polarisierung auftritt, was sehr schade ist, aber es sind nun mal Kriegszeiten. Das können wir nicht vergessen, das dürfen wir nicht vergessen. Und dann stellt sich die Frage, wie gehen wir damit um? Und diese Frage war natürlich absolut dominant in den letzten Jahren. Und deshalb haben wir uns auch bewusst dafür entschieden, in diesem Jahr, in 2024, ein bisschen davon wegzukommen. Wie bei dir auch, Daniel, dass man sagt, wir nehmen nicht nur die Themen, wir rennen nicht den Nachrichten hinterher, sondern wir eröffnen einen weiteren Blick auf die Welt. Also haben wir uns in diesem Jahr für einen Albanien-Kosovo-Schwerpunkt entschieden, zum Beispiel. Und im Symposium ging es um queeres Filmschaffen aus Mittel- und Osteuropa. Und wir haben damit auch tatsächlich ein ganz neues, junges Publikum angesprochen. Auch definitiv wieder ein Teil von unserem traditionellen Publikum verscheucht. Das muss man sagen, sobald das Wort queer irgendwo draufsteht, da lauten bei manchen Menschen einfach die Alarmglocken und die sagen, da gehe ich nicht mehr hin. Das ist schade, vielleicht, dass sie dann nächstes Jahr wieder da sind und mal ins Gespräch kommen mit queeren Filmschaffenden. Also so mache ich das eigentlich am liebsten, dass man nicht ganz große Labels drauf spricht oder auch nicht ganz groß vorher sagt, das ist unser roten Faden, das ist unsere Botschaft, das ist unsere Haltung, sondern dass man echt versucht, diese Mischung herzustellen. Und in diesem Jahr, wir waren etwas kleiner als in den vorherigen Jahren, aber es hat sehr gut zusammengepasst. Also es war sehr viel Harmonie eigentlich da, muss man sagen.
Wie findet es bei euch auf den beiden Festivals statt, wenn ihr euch einen Themenschwerpunkt setzt, was eure Filmreihen angeht? Habt ihr auch das Bedürfnis, dass das besonders moderiert werden muss? Also dass vielleicht auch die Publikumsgespräche danach ein besonderes Bedürfnis haben, dass bestimmte Fragen gestellt werden oder dass die Moderation dafür eben bestimmt ausgebildet ist, sich auf diese Themen auch gut einlassen zu können. Wie bereitet ihr euer Team dafür vor, um eben auch das Publikum gut aufzufangen oder eben auch eine gute Gesprächsrunde zu bedienen zu können? Daniel, was habt ihr da dieses Jahr gemacht?
Oh, da sprichst du ein großes Thema an, weil es tatsächlich ja dieses Jahr um Konfliktmanagement in einer Art und Weise ging wie noch nie zuvor. Was wir ja erlebt haben bei den Festivals, die vor uns dran waren in Bezug auf den Nahostkonflikt. Aber generell habe ich auch auf großen Festivals dieser Welt erlebt, dass die Begegnung zwischen FilmemacherInnen und Publikum durch die Moderation eigentlich oft verschenkt wird, also weil zu wenig Zeit ist, ja, man macht die Zeitfenster zu eng oder weil nicht gut vorbereitet, wie auch immer. Und das seit Jahren ist das bei uns das wichtigste Thema, die Frage der Vermittlung. Und da haben wir einen engen Kreis an Moderatorinnen, mit denen wir so oft wie möglich arbeiten, also in der Vorbereitung, im Austausch, im Briefing, um wirklich da das Bestmöglichste zu erreichen. Wobei, was wir uns nicht leisten können, und das ist bei Helen bestimmt auch nicht anders, lauter Expertinnen dann für jeweils bestimmte Themen. Und also wir haben so Allrounder, die etliches abdecken, aber eben mit dem Anspruch der Vermittlung auf hohem Niveau, inhaltlich, aber auch vor allen Dingen dann im Dialogischen zwischen Publikum und Filmemacherinnen. Und in diesem Jahr kam tatsächlich die Frage des Konfliktmanagements dazu, wie gehe ich damit um, wenn sehr schnell im Raum wirklich nicht nur eine Kontroverse entsteht, sondern eine Konfrontation, die eskaliert. Da haben wir jetzt dann nochmal Sonderschichten gefahren im Coaching mit einem Workshop und so weiter. Was eine gute Grundlage war für dieses spezifische Thema, aber auch, glaube ich, auch im Selbstverständnis der Aufgabe der Moderation. Also um es kurz zu machen, die Frage der Moderation und der Vermittlung der Debatte und des Dialogischen ist, finde ich, fürs Festival absolut zentral und das kann man gar nicht hoch genug ansetzen in der Frage der Vorbereitung und der Professionalisierung. Ja.
Ja. Was waren so bestimmte Learnings oder Kirschen, die ihr aus diesem Workshop mitgenommen habt? Warst du selber mit dabei und hast für dich auch so ein paar Kirschen rausgenommen? Was war da für dich so präsent?
Ja, klar war ich da dabei, weil ich moderiere ja auch während des Festivals. Ja. Ich glaube, das Wichtigste ist, das kennen wir alle aus Erfahrung in Konflikten, von Seiten der Moderation nichts zu unternehmen, was den Konflikt schürt, was ihn potenziert, sofort versuchen zu deeskalieren. Aber Verständnis kann auch nicht so weit reichen, dass man eine Provokation dann mit Verständnis beantwortet, sondern aber tatsächlich eigentlich mit der zentralen Frage, dass diese Art jetzt so hier zu diskutieren uns überhaupt nicht weiterbringt. Niemanden hier vor Ort nicht, in den Konfliktgebieten nicht, wo auch immer. Und so kann man, glaube ich, dann zwar nicht unbedingt zu einer guten Debatte kommen, aber zumindest einen Konflikt entschärfen. Also das war so das größte Learning.
Mhm. Helen, wie war das bei euch? Den jeweiligen Fokus, den ihr hattet, die Formate. Jetzt war gerade natürlich Moderation, ist ein großer und wichtiger Punkt. Was habt ihr vielleicht noch für Zutaten für euch genutzt, um ja eine gute Plattform zu bieten bei eurem Festival, um eben über diese ja eben sehr komplexen Themen zu sprechen, dass sie eben nicht einfach übers Knie gebrochen werden, sondern vielleicht auch ein Publikumsgespräch nochmal bereichern, weil man sich nochmal was gesondert überlegt hat. Wie arbeitet ihr da, um das aufzufangen, um das wirklich neben natürlich den Filmen, die ihr kuratiert und zeigt und in den Fokus setzt, das auch gut einem Publikum, ja, das Publikum da heranzuführen?
Ja, also was ich seit vielen Jahren versuche, ist, so viel wie möglich mit Gastkuratorinnen zusammenzuarbeiten und dass diese dann auch selbst das Programm moderieren. Ich denke, das schafft schon mal eine ganz gute Grundlage, weil diese Personen wissen ja, warum sie die Filme ausgewählt haben. Also das heißt nicht, dass ich mich der Verantwortung entziehe, überhaupt nicht. Aber ich setze mein Vertrauen auf diese Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die oft auch aus den Ländern kommen, die den Schwerpunkt für das Programm bilden. Und das bringt so eine natürliche Autorität des Moderators oder der Moderatorin mit sich. Aber das ist tatsächlich teuer und das kann man nicht machen, wenn man anders aufgestellt ist, wenn man so breit aufgestellt ist. Wir können uns das leisten, weil wir uns auf eine ganz bestimmte Region konzentrieren. Aber genauso war es in diesem Jahr. Wir hatten vor allem Gastkuratorinnen, die dann auch die Gespräche übernommen haben. Im Wettbewerb ist es so, dass da unsere Auswahlkommission vor allem moderiert. Dazu gehöre ich auch. Und ja, dann hat man eine ähnliche Position. Wir haben den Film ausgewählt, wir wissen warum und wir wissen auch, welche Fragen wir stellen. Wir versuchen natürlich, unser Team auch vorzubereiten auf eventuelle Konfliktsituationen. Nur die Praxis zeigt, dass es sehr, sehr, sehr selten dazu kommt. Ich gebe dir vollkommen recht, Daniel. Es gibt viele Filmgespräche, wo man denkt, das hier war jetzt absolut verschenkt. Also es gibt manchmal auch so ego-gesteuerte Menschen im Publikum, die dann erstmal 3 Minuten lang ihre Meinung sagen wollen. Und dann, das kennt man ja, dass dann der Moderator irgendwann fragt so, haben Sie auch eine Frage? Und versucht es kurz zu fassen. Und dann ist Zahlwechsel, die Kinoleitung macht Druck und das nächste Programm steht schon wieder an. Das ist schade. Wir versuchen immer so Gesprächsformate auch zu kreieren bei unserem Festival, wo diejenigen, die sich die Zeit haben und sich weitergehend für Themen interessieren, dann auch dazukommen können. Und ich muss auch sagen, die kontrovers reichste Themen und Veranstaltungen, zum Beispiel in 2022 unsere Veranstaltung über den Boykott des russischen Films. Da sage ich dann auch, das ist so wichtig, da muss ich als Festivaldirektorin jetzt dran und ich moderiere das dann. Ich werde nicht behaupten, dass ich die beste Moderatorin auf Erde bin, aber einfach durch diese Position, durch die Funktion zeigt man dann auch, wir nehmen dieses Thema sehr, sehr ernst und wir machen das jetzt.
Erinnerst du noch, war es damals ein sehr kontroverses Gespräch oder war es dann im Nachtrag doch entspannter als gedacht?
Die schwerste Arbeit fand vorher statt, es gab eine ziemlich große Gruppe ukrainischer Filmschaffenden, die irgendwann gesagt haben, wir gehen gar nicht hin zu Go East, weil wir trotz allem auch bestimmte historische russische Filme im Programm behalten haben, das auch motivieren konnten. Und da haben dann hinter den Kulissen viele Gespräche stattgefunden, damit es überhaupt zu dieser Diskussionsrunde kam. Das war tatsächlich auch ein Vorschlag von zwei ukrainischen Produzentinnen. Und da haben wir dann mit unserer gesamten Auswahlkommission gesprochen, mit dem ukrainischen Institut, mit der ukrainischen Filmakademie und mit diesen Produzentinnen, die dann letztendlich vermittelt haben. Und das hat in gewisser Weise unser Festival gerettet, muss man sagen. Also diese Veranstaltung war super wichtig und deshalb war es für mich persönlich auch wichtig, dass ich da sitze auf dem Stuhl und nicht ein externer Moderator oder Moderatorin, die ich gebrieft habe. Ja, das war so eine Entscheidung, das selbst zu machen.
Und das Gespräch selber war dann aber recht harmonisch oder unkompliziert, oder ich ziehe so ein bisschen auf eine Frage hin oder auch etwas, was, wo ich Daniel gleich mal noch anstupse. Ansonsten war das Gespräch aber bei dir, Ellen, eigentlich ganz entspannt oder nicht so kontrovers wie vielleicht.
Nein, das nicht, aber es wurden einfach ganz viele Punkte präzisiert, weil man kommt ja über die Medien, wurde das natürlich viel diskutiert. Da steht immer das Wort Boykott da, was so recht groß und schwer und ist. Und auch eigentlich eine Vereinfachung ist des Themas. Ja. Und in der Diskussion hat man dann die Möglichkeit zu sagen, warum geht es uns? Wie definieren wir überhaupt einen russischen Film? Geht es darum, Menschen mit einem russischen Pass auszuschließen? Oder sagt man eher, wir gucken, wo das Geld herkommt für einen Film? Und dann auch im Publikum hat man gesehen, dass da auch Menschen ihre eigene Erfahrungen gezeigt haben, zum Beispiel aus der Republik Moldau war da eine junge Frau, die dann gesagt hat, ich teile diese Erfahrung, dass ich früher in der Schule nie meine eigene Muttersprache sprechen durfte. Und ich finde es wichtig, dass man deshalb die dominante Rolle des russischen Films in unserem Kulturraum überdenkt. Das heißt nicht, dass ich partout gegen alle Russen bin. Natürlich gab es auch Menschen mit einer sehr militante Haltung, die wirklich gesagt haben, die Russen, das ist ein faschistisches Volk und mit denen will ich nichts mehr zu tun haben. Also da gab es wirklich eine breite Spanne an Meinungen. Mhm. Aber die Diskussion an sich, das ist überhaupt nicht so, dass da, es wurde respektvoll zugehört, es wurde respektvoll diskutiert, auch vom Publikum.
Mhm. Ein Raum, für den man sich ja auch eben Kontroversen wünscht, dass man respektvoll bleibt, auch wenn man eben nicht einer Meinung ist. Daniel, ihr hattet nämlich um den Dokumentarfilm, der sich in erster Linie mit Menschen in einem Dorf aus Thüringen beschäftigt und einer Gemeinschaft, die sich gegen den Rechtsextremismus engagiert und gleichzeitig im Film aber auch der Rechtsaußenpolitiker Hans-Georg Maaßen zu Wort kommt. Da habt ihr nämlich noch so eine Art Extended Q&A mit rechten Reden gemacht und ich erinnere mich an unser Vorgespräch. Ich glaube, du hättest dir ein bisschen mehr Kontroversen gewünscht, oder?
Ja, einerseits ja, andererseits weiß ich nicht, weil vielleicht vorausgeschickt, alles, was wir jetzt gerade Kontroversen nennen oder Debattenkultur, machen wir doch, glaube ich, mehr oder weniger die Erfahrung, dass auch das mögliche Austauschen von diesen Kontroversen dann selten zu gemeinsamen Erkenntnissen führt. Das ist, was mich so ein bisschen ratlos macht, dass wir einerseits sagen, wir brauchen Räume für Kontroversen und auch für Debatten und Konflikte, aber eigentlich habe ich das Gefühl, jeder oder jede verlässt diesen Raum nur dann befriedigt, wenn sie in der Kontroverse oder er Recht behält. Ich sehe ganz wenig Bewegung aufeinander zu und dieses Aushalten von Ambivalenzen in Kontroversen, das macht mich gerade ratlos, dass das nicht gegeben ist. Und jetzt konkret auf diese Veranstaltung angesprochen, hatten wir befürchtet, dass diese Veranstaltung im Prinzip auch geändert werden könnte von 50, 60 organisierten AfD-Lern oder Umfeld oder wie auch immer. Aber stattdessen war niemand dort. Niemand. Mhm. Also das heißt, wir waren quasi in einer kritischen Blase unter uns, die diesen Film angeschaut haben. Ganz im Gegenteil, hinterher gab es eben auch Kritik an dem Film, weil da schon zu viel an Plattformen geboten wurde für rechte Meinungsäußerung, dass man diesen Leuten diesen Raum gibt und das unkommentiert stehen lässt. Das war so eine Kritik. Das heißt, über den Film selbst gab es dann keine Kontroverse. Es gab eine Kontroverse im Film, aber über den Film selbst war da ein, ich sag jetzt mal, linksliberales Publikum, weltoffen und aufgeschlossen, die sich einig waren darüber, dass man das so nicht, dass diese Entwicklung gefährlich ist und das, was wir dazu tun können. Aber wir haben nicht mit den Leuten darüber gesprochen, die jetzt anderer Meinung waren. Das war in dem Raum nicht gegeben.
Aber darf ich dazu was sagen?
Ja, genau. Absolut, gerne.
Das mag sein, dass bei dieser Veranstaltung, wie viel ihr auch Tickets verkauft habt und was auch unsere Aufgabe ist, als unsere primäre Aufgabe als Festival ist, dass da die Diskussion nicht stattgefunden hat. Aber diese Menschen, die gehen danach in die Welt hinaus und ihr befindet euch in einer Großstadt in München und die gehen dann in der Kneipe und da stoßen die vielleicht auf ganz andere Menschen oder auf ganz andere Diskussionen oder auch daheim bei der Familie. Also ich glaube schon, dass da so ein Film auch Nachwirkung haben kann. Und ja, natürlich diese Kritik, dass bestimmte, vor allem rechte Haltungen einfach stehen bleiben in so einem Dokumentarfilm, wenn der Filmemacher nicht offensichtlich Haltung zeigt oder eine Kommentarstimme verwendet. Dieser Vorwurf, den hört man ganz häufig. Das gab es auch bei Doc Leipzig schon mal, dass so das Argument ist, wir bieten Rechten da eine Bühne. Ich glaube, die Beobachtung ist trotzdem viel wert. Also damit werden wir jeden Tag konfrontiert in unserem eigenen Leben. Und bei einem Filmfestival gibt es danach dann die Möglichkeit, darüber zu diskutieren, das einzuordnen. Und das tut ihr ja auch. Also ich glaube, ja, den primären Effekt, die direkte Debatte, die gibt es vielleicht nicht immer bei uns. Aber ich merke das auch bei Go East, dass so nach den Filmen, da Menschen zusammenkommen, sich begegnen in unserem Festivalzentrum oder wo auch immer, abends an der Bar. Menschen, wovon man überhaupt nicht gedacht hat, dass die mal ins Gespräch kommen. Also wir hatten zum Beispiel Aktivisten aus Sibirien bei uns und die saßen dann auf einmal, die haben sich befreundet mit Ukrainern. Und man zuvor gedacht hat, das ist heikel. Klappt das überhaupt? Also ein Festival besteht nicht nur aus den einzelnen Filmvorführungen, sondern gerade so das, was dazwischen passiert, was nicht auf der Bühne ist. Es ist auch sehr schwierig, das natürlich in Sachberichten für die Förderer und für die Politiker darzustellen. Aber dieser Begegnungsraum, den gibt es und der ist super wichtig.
Ja, ich antworte kurz direkt, Susanne.
Oder? Gerne, immer. Also immer, wenn ihr das Gefühl habt, zu antworten.
Bitte. Ja, einerseits, also die Aufgabe, Filme zu zeigen und zu diskutieren, die unbequem sind, also die auch etwas nur zeigen, was dann nicht sofort bewertet wird, was ich auch erst erleben muss als Publikum, was ich einordnen muss und wo ich auch meine eigene Haltung zu vielleicht habe oder vielleicht auch korrigiere, das finde ich überhaupt das Wichtigste. Also die Debatte damals um den Film immer montags über die Pegida, Demonstration in Leipzig, den fand ich sehr, sehr wichtig als wirklich als Fenster zu dieser Welt, weil ich gehe nicht zu diesen Demos, aber mir das anzuschauen in einem Film, wie die Leute denken und wie sie agieren, halte ich für sehr, sehr wichtig. Also das setzen wir voraus, glaube ich, bei einem Festival. Ich weiß gar nicht, ob in unserem Publikum jetzt bei diesem Film über die Rechten nicht auch Leute saßen, die wir vielleicht als Wechselwählerinnen betrachten, die sich aber dann nicht outen in so einem Raum. Ich sage es jetzt mal wirklich outen, weil was man sich ja eigentlich wünschen würde, ist eine gepflegte Debatte oder Diskussion darum, warum diese Menschen das sehen oder große Fragezeichen haben an unserer Entwicklung in der Gesellschaft und die gerne anders hätten. Und auch die Frage, die wir uns ja stellen müssen, wo haben wir sie denn eigentlich verloren? Auch für die Kultur, ja, warum kommen sie denn nicht in diese Filme und öffnen sich für verschiedene Blicke, verschiedene Welten? Diese Debatte hätte ich gerne in dem Saal geführt, aber die war nicht gegeben, weil niemand sich da in der Hinsicht geäußert hat.
Habt ihr das Gefühl, dass gerade Festivals vielleicht auch sehr stark unter dem Druck einer Art Bekenntniszwanges stehen? Also gerade gucken wir uns die Berlinale an, gerade genau auch bei euch. Go East ist natürlich auch ein Festival, ihr musstet Positionen beziehen. Bei allen anderen Festivals, die jetzt vielleicht nicht einen geografischen oder geopolitischen Schwerpunkt haben, die tun das trotzdem meist auch. Tut dieser Bekenntniszwang gut oder beschneidet der vielleicht auch oder isoliert genau diese 10% oder eben dieses andere Publikum, was wir eigentlich auch erreichen wollen? Was denkt ihr, Helen?
Na, Bekenntniszwang. Ich glaube, 2022 sind wir nicht drum herumgekommen. Das war gegeben durch den Umständen, definitiv nicht von der deutschen Politik. Ich glaube, da sind wir viel weiter gegangen damals als die deutsche Politik. Ich finde immer Empathie mit den Parteien, die es betrifft, ganz wichtig, wenn man sich sowas überlegt. Also was, wenn man schon, weil normalerweise wäre die normale Haltung wäre, wir schließen niemand aus. Jeder ist willkommen bei uns, solange man einander respektiert. Wir haben ja auch beim DFF haben wir einen Code of Conduct, der gilt für uns, der gilt für das Publikum. Aber das sind normale menschliche, humane Werte, die man eigentlich voraussetzt. Und dann wirklich explizit zu sagen, das ist bei uns nicht willkommen oder diese Art von Filmen schließen wir diesem Jahr aus, das ist in gewisser Weise ziemlich extrem und ich hoffe nicht, dass das zum Normalfall wird. Aber das war auf jeden Fall etwas, was wir mit unserer Auswahlkommission ausführlich diskutiert haben. Und wie gesagt, wir haben auch viele Gespräche geführt, vor allem mit der ukrainischen Seite. Und das wird auch in den kommenden Jahren immer ein Thema bleiben, weil der Krieg in der Ukraine ist noch nicht vorbei. Die russische Aggression scheint keine Grenzen zu kennen. Und da ist wirklich, also mittlerweile gibt es auch kaum noch Filmemacher, die bei uns beim Festival waren, die noch in Russland geblieben sind. Und da ist wirklich die Frage, wie gehen wir damit um? Plus, wir haben natürlich auch historische Programme. Also für uns ist eigentlich die schwierigste Frage momentan, wie gehen wir mit diesem Filmerbe um? Mhm. Weil Moskau ist wirklich ein wichtiges Zentrum für Filmerbe im Gosfilmofond und auch in Krasnogorsk. Da liegen nicht nur im russischen Teil der Sowjetunion produzierte Filme, sondern auch aus den ganzen anderen Republiken, darunter auch der Ukraine, aber auch Zentralasien. Die Negativen, die befinden sich dort und die kriegen die Länder erstmal nicht zurück. Und wir können momentan auch keine Filme aus dem Archiv dort beziehen. Also das beschneidet unser Programm schon ziemlich dramatisch und das ist für uns eine große Frage, wie wir damit umgehen.
Also das gleichzeitig zu zeigen oder zumindest sichtbar zu machen, dass das ein Thema gerade ist.
Und das haben wir gemacht. In den letzten Jahren beim Symposium haben wir das besprochen und da haben wir dann auch Vertreter von der weltweiten Archivorganisation FIAF eingeladen zum Beispiel, damit wir diese Erfahrungen diskutieren können und gucken, wie wir damit umgehen. Ja. Und das ist in dem Sinne kein Bekenntniszwang, sondern es gibt auch einfach wirtschaftliche Sanktionen. Also auch wenn wir es wollen würden, wir hätten momentan gar keine Möglichkeit,
die Filme zu zeigen.
Ja.
Daniel, wie siehst du das? Ja. Du hast ja auch gerade in deinem Artikel beim Filmdienst, geht es bei dir eben auch um ein Plädoyer für eine größere Ambivalenztoleranz. Und gleichzeitig stehen die Festivals ja auch irgendwie unter einem Bekenntniszwang. Explizit würde ich mal einwerfen in Deutschland, wenn man vielleicht auch nochmal in Festivals in die Schweiz schaut oder auch in Österreich, da sieht es vielleicht nochmal anders aus, aber bedient sich das? Also wie geht das zusammen, Ambivalenztoleranz und gleichzeitig dieser Bekenntniszwang der Festivals?
Also wir haben von unserer Seite, vermeiden wir den Bekenntniszwang so weit wie irgend möglich, weil es einfach auch überhaupt in keinem Konflikt zielführend ist. Also das wäre jetzt vielleicht eine Frage an Helen direkt in Bezug auf den Überfall Russlands auf die Ukraine. In der ganzen Debatte danach glaube ich, und das ist immer noch der Fall, wenn man irgendwelche Art von Fragen oder auch Kritik stellt an dem Verhalten der NATO oder der Europäischen Union gegenüber Russland, dann führt das sofort zu der ich sage jetzt mal, Beurteilung oder sogar Verurteilung, man würde Putin in die Hände spielen und würde sich der Argumentation unterwerfen, die der Putin folgt. Wie ist denn diese Debatte überhaupt möglich, also sich zwar einerseits ganz klar zu bekennen, zu sagen, das ist ein Angriffskrieg, völlig ungerechtfertigt und man muss die Ukraine unterstützen, aber man darf oder sollte auch die Fragen der Entwicklung zu diesem Krieg stellen dürfen und ohne jetzt diese Bekenntnis zu unterwandern. Also wie ist das möglich? Das weiß ich auch in diesem Konflikt keine Lösung. Und das meine ich mit Ambivalenztoleranz. Es kann ja das eine sein, aber das andere ist deswegen nicht ausgeschlossen. Das ist immer alles ein bisschen komplexer.
Ja, ich glaube auch ganz ehrlich, Daniel, da sollten wir unsere eigene Rolle als Festivalleiter vielleicht nicht überschätzen. Also jetzt zu denken, dass wir den Militärkonflikt lösen werden bei unseren Filmfestivals. Natürlich soll die Debatte hier Platz haben. Und ich denke aber, es ist für Festivals können auch so eine Lektion in Empathie sein oder dass man für unser deutsches Publikum war es, glaube ich, sehr konfrontierend, die Debatte mit Ukrainerinnen und Ukrainern zu führen, die gerade aus dem Kriegsgebiet kommen und die ihre Meinung kundtun über Putin, über Russland und auch bestimmte Beispiele dafür haben, warum sie Russland als absolut gefährlich betrachten, in die NATO rein wollen und diese Kritik nicht sehen. Aber diese Debatten, die sind schwierig, die sind emotional. Dafür gibt es einen Platz, soll es einen Platz geben. Aber was man damit erreicht, das ist für mich auch eine große Frage.
Also ich stimme dir völlig zu, dass wir als Festival gar nichts lösen können. Wir können nur Räume zur Verfügung stellen, in denen Diskurse und Debatten stattfinden, wie du auch vorher schon sagtest, die dann hinterher noch im Rahmen des Festivals oder vielleicht sogar Monate später vielleicht irgendeine kleine Bewegung bei jemandem auslösen. Klar, aber das ist genau der Grund, warum wir auch bei politischen Bekenntnissen uns nicht beteiligen. Also wir unterschreiben quasi als Festival gar nichts, wir unterschreiben einfach gar nichts, weil wir eigentlich nicht dazu angehalten sind, Bekenntnisse oder solche Unterschriften zu liefern, weil wir nicht Teil eines diplomatischen Prozesses sind, sondern wir sind Kultur. Und auf der anderen Seite würden wir aber gern sinnstiftend sein, dass Entwicklungen stattfinden und nicht Verhärtung. Und gerade in Bezug auf kriegerische Konflikte sind natürlich die direkt Betroffenen, die sind traumatisiert, die sind emotionalisiert. Dafür Räume zur Verfügung zu stellen, ist das eine, aber ich glaube, wir als Außenstehende haben ja auch die Chance, da, ich sage es mal ganz konkret, nüchterner drauf zu schauen, also sachlicher über die Entwicklungen, die passiert sind, die Wege dorthin und die Möglichkeiten auch dort wieder rauszukommen. Und das zu diskutieren ist nicht einfach und ja, und wie ich finde, in letzter Zeit auch leider oft nicht ergebnisorientiert oder es, ja. es gibt keine Ergebnisorientierung mehr, weil es alles immer eskaliert in der Kontroverse.
Ja, ich fand es sehr interessant, dass beim letzten Festival, bei unserem queeren Symposium, da hatten wir eine Kuratorin aus der Ukraine und die hat mich dann irgendwann gefragt, also diese Kuratorin hatte mehrere Filmschaffenden aus der Ukraine, aus Osteuropa eingeladen und hat mich dann irgendwann kontaktiert und gefragt, wie gehe ich da jetzt mit um? Ich habe jetzt mehrere Künstlerinnen und Künstler, die ihre Solidarität mit Palästina bekünden wollen. Aber ich habe gehört, dass das in Deutschland sehr kontrovers ist, dass bestimmte Slogans verboten sind. Das war Wortlaut, was sie gesagt hat. Und ich will euch als Institution nicht in die Probleme bringen. Und das fand ich schon dramatisch, weil das ist ein bisschen die umgekehrte Welt. Also es ist doch genau die Aufgabe von Künstlerinstitutionen, so ein bisschen wachzurütteln. Also ich übertreibe es jetzt ein bisschen und meine Antwort war da, naja, ihr könnt eure Solidarität bekunden, vor allem aus eurer eigenen Kriegserfahrung heraus, aber ich bitte euch immer empathisch zu bleiben und auch daran zu denken, dass wir in unserem Publikum viele Menschen jüdischer Herkunft haben oder die möglicherweise auch Verwandten in Israel haben. Und ja, also mit Slogans kommen wir definitiv nicht weiter und vielleicht ist es hier auch nicht die Plattform, wo man ein Statement macht. Und manchmal habe ich wirklich ein Problem damit, dass dann auch andere Veranstaltungen einfach gestört werden, um irgendeine Botschaft herauszuposaunen, die da eigentlich überhaupt nichts zu suchen hat. Also und dann ist natürlich wieder die Frage, wer entscheidet das? Aber ich fand vor allem diese Umkehrung, dass unsere Position als Institution, als Kulturinstitution momentan so geschwächt ist, könnte man vielleicht sagen, dass Künstler von außen sich Sorgen machen um uns, obwohl wir normalerweise sind wir immer die Entscheidungsträger, die Geldgeber, die Gatekeepers. Das war ein sehr interessanter Moment.
Das frage ich mich halt häufig auch, also ob gerade Deutschland in irgendeiner Form, also wenn man mal wirklich am liebsten würde ich mal wirklich den Blick von außen einnehmen, aus anderen Ländern heraus, wie die eigentlich auf uns schauen, wenn es gerade um bestimmte Konflikte geht, dass wir uns da doch sehr stark positionieren und dann von Anfang an sehr schnell bestimmte Türen zugemacht werden, bevor man überhaupt in den Raum kommt, das erstmal gemeinschaftlich aufzuarbeiten, zu differenziert zu begutachten, dass wir meinen, wir müssen uns sofort auf eine Seite schlagen. Und dass das dann häufig sehr emotional wird und diese Sachlichkeit, die es eigentlich braucht bei Kontroversen, am Anfang sagtet ihr, es war ein sehr respektvoller, auch sachlicher Raum in dem Moment, aber der dann verloren geht, wenn man sofort eine Position bezieht und dann eigentlich die Emotionalität schon vorprogrammiert ist und dann dieser Ambivalenz-Toleranz schon von Anfang an gar nicht mehr gegeben ist. Daniel, du hattest gerade einen Impuls.
Ja, das ist genau der Punkt. Gerade mit Betroffenen ist diese Differenzierung nicht möglich. Das muss uns bewusst sein. Und in Bezug auf das, was Helen eben gesagt hat, finde ich interessant, dass wir gerade mit dieser Sensibilisierung für unsere Institutionen gearbeitet haben. Also die dich jetzt überrascht hat, die haben wir in etlichen Vorgesprächen, haben wir mit einzelnen Leuten gesprochen, dass wir uns das wünschen, dass jetzt hier eine das Slogans, das Überschreiten von roten Linien, die Provokation jetzt niemanden hier weiterbringen wird in dieser Debatte, weder im Konflikt konkret noch hier vor Ort und aufgrund der Erfahrung der Berlinale, die ja da in dem ein Stück weit Raum gegeben hat und dafür so unsäglich bestraft wurde, ja, weil das einfach, was dort passiert ist, ist Wahlkampf pur, ne, im Nachgang der Preisverleihung, dass Claudia Roth und verschiedene Leute sich wahlkampftechnisch positionieren mussten.
Ne? Naja, aber die hat sich nur für eine Seite geklatscht.
Ja, natürlich, aber klar, weil der Vorwurf des Antisemitismus in Deutschland ist auch für eine Claudia Roth untragbar. Siehe die Debatte um die Documenta. Und insofern, wenn ich das in der Vorbereitung vermeiden kann, dass es so simpel wird, dass die Vorwürfe und die Kritik so simplifiziert werden und dann das Gezerre im Hintergrund weitergeht, dann tue ich das und bitte tatsächlich die teilnehmenden KünstlerInnen, sensibel zu sein für die Debatte, sensibel zu sein für alle Beteiligten und aber auch für die Institution, weil nichts könnte ihnen weniger helfen, als wenn man uns jetzt auch noch beschädigt.
Ja, aber ich glaube, dass unser Publikum oder unsere Künstler, das sind nicht diejenigen, die uns beschädigen, sondern es ist zum Teil die deutsche Presse oder das Feuilleton. Bestimmt, es sind deutsche Stimmen, es sind nicht die Stimmen der Betroffenen.
Das stimmt, nur wenn ich weiß, dass wenn ich diese Knöpfe drücke, dass das auslöst in Deutschland,
ja.
Dann ist ja die Frage, muss ich diese Knöpfe drücken? Und wir haben tatsächlich in einem Art Kommentar oder Diskussionsgrundlage an unsere Gäste einen ganz zentralen Satz geschrieben, wie ich finde, nämlich für die Sicherheit und das Wohlbefinden aller Beteiligten an der Diskussion sind nicht nur wir verantwortlich als Veranstalter, sondern ihr auch als TeilnehmerInnen. Also und in dem Sinne, schaut doch mal, was ihr wollt, dass euch nicht passiert, dann sorgt doch bitte dafür, dass es den anderen TeilnehmerInnen auch nicht passiert. Also diese Verwendung von einfachsten Slogan und Abgrenzung und Beschuldigungen. Aber den Punkt, den du eben gerade angesprochen hast, ist ja sehr wichtig. Wenn die politische Lage in Deutschland gerade so ist, dann sollten wir an der arbeiten. Das Interessante ist ja diese ganze Entwicklung dieser, ich sage jetzt mal schon, Zensur im Kopf, die wir ja schon alle mit uns rumtragen, passiert jetzt gerade bei einer Regierung aus FDP, SPD und Grüne in einer Art und Weise, dass uns Angst und Bange werden sollte, wenn wir überlegen, wenn mal wieder andere Kräfte, und sei es nur die CDU, die deutlich deutlich strenger in diesen Kategorien denkt und agiert, dann arbeiten wird. Ne? Also das ist jetzt, ehrlich gesagt, passiert alles noch ohne große direkte Nöte in der Politik. Ne?
Habt ihr aber, so, ja.
Also es ist eine Art von Vorzensur, die da stattfindet in den Köpfen.
Die Vorzensur in den Köpfen, die du gerade ansprichst und auch was die politische Situation aktuell angeht, aber auch das, was wir alle nicht hoffen wollen, nämlich, dass die AfD verstärkt vielleicht auch Sitze bekommt in kulturellen Einrichtungen oder überhaupt am Hebel sitzt, Fördergelder nach ihrer Art zu vergeben. Was ist sozusagen das, was ihr noch in die Hand nehmen könnt für euch als Festival? Also Räume schaffen, um zu diskutieren, um das Publikum auch einzuladen, diese Räume mitzugestalten, indem sie eine respektvolle Haltung einnehmen und auch sensibilisiert sind für die jeweils andere Seite. Was schwebt euch noch in den Köpfen, was ihr euch vielleicht jetzt schon für die nächste Festivalausgabe vornehmen wollt?
Na, wir haben in dem Sinne das große Glück, dass wir viel mit Zielgruppen arbeiten. Also ich habe ja die russische Community schon erwähnt, aber da gibt es auch die polnische Community, da gibt es Communities aus dem ehemaligen Jugoslawien. Und diese Menschen, die sind Teil von Deutschland. Das heißt aber nicht, dass die irgendwelche Schlagersendungen sich anschauen und nur deutsche Kultur konsumieren, sondern die haben ab und zu das Bedürfnis, auch mit dem eigenen Kulturkreis in Berührung zu kommen. Und dafür bieten wir auf jeden Fall einen Platz. Und sie nehmen dann auch ihre Verwandten mit, ihre Freunde und sagen, guck mal, das ist jetzt ein Film aus Polen, der hat einen Oscar gewonnen. Toll, das ist ein Teil von meiner Heimat. Ich glaube, das wird es immer geben bei GoEast. Dann gibt es die akademische Komponente, die wir haben. Also wir veranstalten ja jedes Jahr ein Symposium. Und ich muss sagen, die wissenschaftliche Welt tickt noch mal ein bisschen anders als die Filmwelt. Also auch da haben wir einen gewissen Luxus, dass wir da eine Möglichkeit haben, das fortzuführen, egal welche Regierung da auftritt. Es sei denn, alle unsere Fördergelder werden gestrichen, dann können wir wirklich einpacken. Ich glaube, man findet da immer eine Möglichkeit. Es haben ja auch Filmfestivals stattgefunden unter sehr, sehr rechten Regierungen. Und wir als GoEast spezifisch können da auch mit unseren Kollegen sprechen in Ländern, die Erfahrung haben mit extrem rechten Regierungen. Wie schafft man es da trotzdem, Freiräume beizubehalten? Es ist natürlich eine große Herausforderung, weil wir alle enorm abhängig sind von staatlichen Fördergeldern. Vielleicht heißt es dann, dass unsere Gehälter gekürzt werden, wer weiß. Aber ich glaube, die Überzeugung ist wichtig, dass man nach wie vor diesen Austausch stattfinden lässt. Und vielleicht schafft man es auch noch, diese Situation nicht stattfinden zu lassen. Also die AfD und CDU als stärkste Kräfte in der Regierung ist natürlich suboptimal.
Daniel, was denkst du, ist schon allein, dass ich diese Art des Wordings nutze und sage, wenn die AfD an die jeweiligen Hebel kommt, schließe ich damit schon die 10% der AfD-Wähler und Wählerinnen aus, die vielleicht so auch noch wechseln würden, allein, dass ich das so formuliere? Oder wie kriegen wir die auch noch mit rein, um ja, ihnen
naja, auch zu sagen, was die Situation ist? Jetzt anknüpfen, nämlich der Frage, ob wir es noch verhindern können. Und das sollten wir tatsächlich tun, wenn wir auf die Entwicklung schauen in Italien oder jetzt vormals in Polen. Jetzt ist es ja unter Tusk wieder anders. Aber
dramatisch anders. Da ist auch jetzt das Personal der öffentlich-rechtlichen Sender wieder komplett ausgetauscht. Also das kann tatsächlich
schnell gehen.
Oder der Entwicklung in Frankreich oder auch in England. Oder in vor allen Dingen jetzt, was ja für uns ganz naheliegend ist im September, sind die Wahlen in Österreich. Also das Allerwichtigste ist, dass wir im Bund und aber auch in den Ländern wirklich die Übernahme von der AfD von relevanten Positionen verhindern sollten. Also die Wählerinnen können das verhindern und wir können die Stimmung dazu schaffen, weil tatsächlich, ich weiß nicht, wer von den vielen Menschen, die mögliche WechselwählerInnen sind oder der AfD zugeneigt, jetzt tatsächlich überzeugt sind und was die so sehr langweilt und irritiert an unserer öffentlichen Grundordnung der demokratischen, die ja doch so viele Dinge mit sich bringt, die so wertvoll sind. Das ist immer die Frage, die ich gerne stellen würde, wenn die Leute, die dann nicht zu uns kommen, zu den Veranstaltungen, was sie sich denn versprechen, was denn dann wirklich besser werden würde, ja, für sie und für die Gesellschaft. Und ich glaube, die Antworten würden sehr schmal ausfallen. Ich habe gerade gestern meinen Onkel im Krankenhaus besucht, der sehr krank ist, und von den 7 Pflegekräften auf der Station waren 5 mit internationalem Hintergrund. Und wenn ich jetzt sage, keine ausländischen Arbeitskräfte mehr in Deutschland, dann wird diese Arbeit nicht mehr gemacht. Ja, also es ist absurd. Und das sagen dann die Leute, die betroffen sind zum Teil.
Nicht. Viele andere arbeiten auch nicht, auch gerade wenn wir in den wissenschaftlichen Sektor gucken. Wir haben auch viele, viele Köpfe, die in anderen Bereichen arbeiten, nicht nur Pflegekräfte oder die Spargelstecher, sondern eben auch in allen verschiedenen Arbeitsbereichen haben wir Menschen, aus dessen Expertise wir profitieren, weil sie von woanders herkommen.
Na, wir haben auch mittlerweile Schulklassen in den Großstädten, jetzt hier in Frankfurt, da hat, glaube ich, 50-60% Migrationsgeschichte. Da stelle ich dann auch die Frage, was soll denn mit diesen Menschen passieren konkret? Also was hat die AfD jetzt vor? Also sind diese Menschen Teil von unserer Gesellschaft? Sollen die Teilhabe bekommen? Oder was wäre denn die Gegenantwort? Also meine Antwort ist, natürlich sollen die das bekommen. Und da gibt es viel Nachbesserungsbedarf. Also wir haben momentan echt eine große Gruppe in unserer Gesellschaft, die systematisch schon ausgeschlossen wird und die jetzt durch diesen Wahlkampf der AfD noch viel schlechter dran ist. Und wir als Kulturinstitutionen schaffen es auch nicht immer, sie anzusprechen oder sie einzuladen. Also ich glaube, da liegt es echt eine enorme Aufgabe.
Daniel, du wolltest, glaube ich,
das ist auch keine homogene Masse, ne? Das sind sehr, sehr unterschiedliche Menschen, aber die werden jetzt durch diesen Stempel Migrationshintergrund einfach alle in einen Topf reingeworfen und ist problematisch eingestuft.
Ja, und das ist unsere Aufgabe, die wir schon formuliert haben, dafür den Boden oder den Erkenntnisgewinn zu schaffen, dass wir haben viel zu verlieren und wenig zu gewinnen, ne? Und da, dass wir da die Politik nicht ändern können, also auch die gegenwärtige, die nämlich meiner Meinung nach gar nicht in dem Bewusstsein der eigentlichen Aufgabe, nämlich tatsächlich Veränderungen, die ja anstehen, konstruktiv und produktiv zu kommunizieren, so dass die Menschen auch Lust darauf haben, dass vielleicht bestimmte Dinge nicht in solchem Umfang mehr möglich sind, wie sie mal möglich waren. Das ist, glaube ich, so wichtig und wir sind ein Teil von dieser Vermittlung, bevor irgendwas passiert, was dann tatsächlich uns die Vermittlung noch, also uns dann konkret die Vermittlung viel schwieriger machen wird. Also weil, Helene, da bin ich sehr skeptisch, weil wenn tatsächlich andere Regierungsparteien wirklich am Hebel sitzen und Entscheidungen treffen, dann wird es bei uns mit dem Geld möglicherweise schnell knapp und mit dem Geld steht und fällt bei uns doch ja letztendlich sehr vieles.
Bei uns auch, ja.
Ich habe noch zwei Themenbereiche, auf die ich mit euch gerne eingehen möchte. Das ist einmal, es fiel vorhin Code of Conduct und die Rolle der Medien. Code of Conduct in meiner Wahrnehmung fast so, wenn man es als Festival nicht hat, dann fehlt was. Und gleichzeitig die Frage, wie kommt man zu diesem Code of Conduct und inwiefern ist das wirklich für alle partizipativ so einsehbar, dass sie das mitleben können? Also vielleicht auch mal an euch gefragt. Helen, bei dir habe ich es gerade schon rausgehört, ihr habt sowas als Festival. Daniel, ich bin gerade nicht auf dem Laufenden, inwiefern ihr sowas habt oder wie ihr zu so etwas steht. Ist das mehr ein Trend, den wir jetzt alle auf unseren Festivalseiten haben müssen? Oder ist es mehr? Ist es wirklich etwas, was man gemeinsam erarbeitet als Festival, um sich damit auch zu identifizieren und das dann nach außen zu tragen, als Haltung auch? Wie ordnet ihr das ein? Überall ist es gerade zu sehen. Wie ist es, Helen, bei euch jetzt zum Beispiel dazu gekommen, dass ihr das habt? Wie war euer Weg dorthin?
Na, ich kann mich da sehr leicht rausreden, in jeglicher Hinsicht, weil wir sind ja Teil vom DFF. DFF ist das Deutsche Filminstitut und Filmmuseum. Und da hat tatsächlich die ehemalige Direktorin zusammen mit der Personalabteilung entschieden, wir wollen diesen Code of Conduct haben. Der ist auch Teil des Arbeitsvertrags. Das heißt, jeder, der bei uns arbeitet, für uns arbeitet, von Praktikantin bis festangestellt bis Freiberufler. Sobald man den Vertrag unterschreibt, unterschreibt man auch den Code of Conduct. Und da geht es um Maßnahmen für die Korruptionsbekämpfung, da geht es um, aber natürlich auch um Maßnahmen gegen Rassismus, Sexismus, Diskriminierung jeglicher Art, Antisemitismus. Das steht da drin und das sind Richtlinien, die möglichst konkret formuliert wurden, aber trotzdem auch noch schwammig genug sind, damit man handlungsfähig ist. Mhm. Ich denke, an sich ist es schon hilfreich, weil wir sind zum Beispiel eine Institution mit etwa 160 Mitarbeitern, die sehr unterschiedlich sind, sehr unterschiedliche Hintergründe haben. Und als Festival für unsere Gäste ist es auch etwas, worauf wir verweisen können. So, das sind so die Es ist wie eine Hausordnung, würde ich sagen. Mhm. Also man hat ja als Wirt hat man ja auch das Hausrecht, eine Hausordnung, bestimmte Spielregeln, die trotzdem hoffentlich noch offen genug sind, damit vieles da stattfinden kann. Über den Sinn und Unsinn solche Dokumente kann man natürlich streiten. Ich finde es eigentlich gut, als kleiner Denkzettel, als kleiner...
So eine Art Selbstverpflichtung?
Ja, so kann man es auch auslegen. Aber für mich ist es eher so, dass man kurz daran erinnert wird, seine Entscheidungen zu überdenken. Mhm.
Daniel, wie ist das bei euch als Festival? Habt ihr sowas oder wie steht ihr dazu?
Ja, das Interessante daran ist, dass wir jetzt alle anfangen, etwas zu formulieren, was bisher für uns als Kulturveranstaltung eigentlich als selbstverständlich galt oder gilt. Mhm. Und tatsächlich ist ja gerade in der Unternehmenskultur, würde ich sagen, ist das inflationär, was da gerade passiert. Also das ist ja für viele Unternehmen, da steht es ja auf der Startseite so groß und so wuchtig, dass klar ist, dass da Whitewashing betrieben wird, ne? Also mit so einem Denkzettel oder Hausordnung, die aber, wo man ganz oft sich fragt, was wird denn davon wirklich gelebt? Also hier wird es mal gesagt, aber wie sehr ist das intrinsisch und wie sehr wird das gelebt, ne?
Genau.
Und ich würde da auch noch unterscheiden wollen zwischen, für uns gibt es Code of Ethics und Code of Conduct, die wir auch auf der Website quasi gemischt formulieren. Eigentlich, wie gesagt, Dinge, die bisher selbstverständlich waren und nirgendwo geschrieben standen, so explizit, und jetzt werden sie auch bei uns natürlich explizit gesagt. Und wir machen es auch sehr offen, vor allen Dingen finde ich ganz schwierig bei der Formulierung die Klassifizierung. Also wir vermeiden jede Art von Klassifizierung. Wenn wir sagen, gegen jegliche Diskriminierung, meinen wir jegliche Diskriminierung. Wenn wir Chancengleichheit meinen, meinen wir die für alle. Und fangen nicht an, die Gruppen aufzuzählen, die das betreffen könnte. Weil ich habe jetzt mir so viele, oder wir haben uns im Team etliche Seiten angeschaut. Und bei jedem Unternehmen oder jedem Veranstalter fehlt dann eine Gruppe plötzlich, ja. Und dann hast du genau die Debatte, die völlig gar nicht gewollt und gemeint ist, dass du diese Gruppe jetzt dann ausschließt, die natürlich unbedingt mitgemeint sein soll bei nicht dem Diskriminierung und Chancengleichheit. Deswegen haben wir auf unserer Website und unseren Kanälen und auch in den Verträgen, finde ich interessant, haben wir das auch drin, haben wir das sehr offen formuliert, dass eigentlich diese, wie schon von mir formulierte, Selbstverständlichkeit, die wir bisher immer meinten, eine Form findet auf jeden Fall. Ja. Und das finde ich auch wichtig. Und die Auseinandersetzung mit diesem Denkzettel finde ich auch wichtig. Auch die immer wiederkehrende, ne? Das ist ja auch in Bewegung.
Ich finde das total spannend, wirklich diese beiden doch etwas unterschiedlichen Herangehensweisen, die ich von euch gehört habe, und frage mich selber halt auch immer wieder, ich war ja viel im Schulkontext unterwegs und auch da braucht es natürlich Regeln, wenn man mit einer Klasse arbeitet, und man kann hinkommen und sagen, diese 5 Regeln gelten hier und die unterschreibt jetzt die ganze Klasse, egal ob das die erste Klasse ist, wo sie dann einen Daumenabdruck hinmachen, oder in der 12. Klasse, wo dann alle unterschreiben, dass am besten aber solche Regeln funktionieren, wenn man die mit der Klasse am Anfang gemeinsam generiert. Man wird wahrscheinlich auf die ähnlichen Regeln kommen, die man sowieso im Kopf mitgebracht hat, um ein gutes Lernen oder ein gutes Miteinander zu ermöglichen. Und gleichzeitig ist der Prozess dorthin und die Identifikation am Ende, die Klasse mit diesen Regeln hat, die sie selber kreiert haben oder an diesem Prozess zumindest beteiligt waren, eine ganz andere. Und da frage ich mich manchmal, ich finde es auch gut, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen, aber wie weit greift es das, wenn ich das quasi nur, ich sag mal, abhake und mein Kürzel drunter setze, im Gegensatz zu, ich bin im Prozess beteiligt und habe vielleicht jemanden, der uns da begleitet und schon auf ein bestimmtes Ziel natürlich hinarbeitet, aber der Prozess und die dahinterstehende Identifikation ist eine ganz andere.
Na, es ist ja ein ständiger Prozess, ne? Es ist nicht so, dass man diese Debatte hat, dann hat man dieses Dokument und das ist dann in Stein gemeißelt. Also wir sind hier nicht Moses, sondern wir diskutieren das auch innerhalb vom DFF mit, wir haben so eine sogenannte Diversitäts-AG, wo das immer mal wieder Thema ist, aber auch unter Kollegen, unter euch und bei GoEast konkret. Wir haben ja jedes Jahr haben wir neue, zum Teil neue Gastkuratorinnen, neue Freiberufler, und da werden diese Themen automatisch auch diskutiert, wenn sie anstehen. Ich glaube, weil bei der Filmauswahl und weil wir auch so Diskussionsveranstaltungen haben, ja, manchmal wird man da tatsächlich mit ethischen Fragen konfrontiert. Und dann ist dieses Dokument gut und schön, aber bestimmte konkrete Fragen brauchen trotzdem noch eine Nachbesserung. Und wenn ich jetzt mal ganz konkret gucke, unser Büro in Wiesbaden befindet sich im 2. Stock ohne Aufzug. Das heißt, ich kann hier schon mal keine Menschen mit Gehbehinderungen einstellen. Also da fängt es dann schon an. Da habe ich eigentlich selbst schon, oder meine Vorgänger, die sich für dieses Büro entschieden haben. Also es gibt den Alltag, es gibt das Dokument und dann gibt es einen riesen Freiraum dazwischen, was man immer wieder ausloten muss. Und das ist Teil von unserer Verantwortung.
Ja.
Weil, wie du auch sagst, Daniel, es sollte eigentlich selbstverständlich sein und wir haben ja das deutsche Grundgesetz, wonach wir agieren. Ja.
Ja, wir sind ja nicht irgendwer, wir sind ja nicht ein Unternehmen, sondern Kulturveranstaltungen, die ja im Sinne von Werten der Demokratie und also ganz vorne anstehen. Und ich fand jetzt den Vergleich mit der Schulklasse charmant, weil ich mir überlegt habe, wer ist denn unsere Schulklasse? Und tatsächlich ist es so, wie Helen sagt, dass wir natürlich im Austausch sind. Wir sind ja im Austausch mit den MacherInnen, wir sind im Austausch mit dem Team, wir sind im Austausch mit den ganzen PartnerInnen, die ja auch alle individuelle Ansprüche haben. Und in diesem Dialog ist dieser Code of Conduct und Code of Ethics bei uns in permanentes Thema und auch in Bewegung. Also der ist nicht vor 5 Jahren mal geschrieben worden und ist dann jetzt abgelegt, sondern das ist immer wieder ein Thema und ein Leitfaden unserer Arbeit. Und wir können den oft nicht gerecht werden. Unser Büro ist auch im 2. Stock, auch ohne Aufzug, gar nicht barrierefrei. Da fängt es dann an und du schreibst natürlich auf deiner Website, dass Barrierefreiheit ein Ziel ist, ja. Aber was heißt das im Einzelnen und welche Barrieren? Ist es eine körperliche Einschränkung, ist es eine kognitive Einschränkung und so weiter? Also nur das damit dran arbeiten ist, glaube ich, das Wesentliche. Mit dieser Arbeit an diesen Codes haben wir uns das bewusster gemacht, als es uns je zuvor war. Und aus diesem Prozess heraus ergeben sich wieder neue Aufgabenstellungen und Antworten auch und vielleicht auch manchmal Lösungen.
Bewusstseinswerdung, erster Schritt und dann ins Machen kommen und weiter optimieren und dranbleiben. Die Rolle der Medien, die Rolle der Presse wollte ich mit euch noch angehen. Also vorhin, Helen, fiel es schon mal. Natürlich ist es auch wichtig, wie spielt euch die Presse zu oder wie verkürzen sie vielleicht auch in einem bestimmten Zeitraum vorm Festival Themen, die dann auch gerade ja eine gewisse Form der Extreme schüren. Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Helen, vielleicht bei dir erstmal angefangen. Wie unterstützend ist die Presse für euch und wo ist da auch viel Klärungsbedarf, wo ihr merkt, das war jetzt ungünstig für uns, da hat uns die Presse leider nicht so zugespielt oder es gab viele Missverständnisse oder im Artikel wurde das anders abgedruckt oder anders verstanden, als wir uns das gewünscht hätten, dass es gespiegelt wird. Was habt ihr da als Festival in den letzten Jahren für Erfahrungen gemacht?
Ja, das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Also wir haben viele Medien, die seit vielen Jahren über uns Bericht erstatten aus In- und Ausland. Und da gibt es individuelle Journalistinnen und Journalisten, die eigentlich immer das, was sie persönlich interessant finden, herauspicken und darüber berichten. Also, und das ist Luxus mittlerweile, ne? Wirklich diese Festival-Berichterstattung, einen kompletten Artikel nur über das Festival insgesamt. Wir haben mit dem Ukraine-Russland-Krieg natürlich gemerkt, dass auf einmal war Interesse für Go East da, also ein Festival, was davor gar nicht auf dem Radar war, weil das war Osteuropa, deprimierende Schlammfilme, Bellator, bla bla, schwierig, unsexy. Mhm. Und dann auf einmal gab es diesen Krieg und dann 2022, also ich hatte jede Woche, hatte ich glaube ich 10 Interviewanfragen.
Wow.
Und da wurde dann auch verlangt, dass ich den Konflikt erkläre und vor allem diese eine Frage beantworte. Also nach der Festivalausgabe 22 war die große Frage, ihr schließt ja bestimmte russische Filme aus, ist aber auf eurer Webseite steht, dass ihr Brückenbauer sein wollt. Wie soll das dann gehen? Und da musste ich jedes Mal erklären, na, wir wollen ja Brückenbauer sein zwischen Ost und West, also dem deutschen Publikum Einblicke verschaffen in die Denkweise von unseren osteuropäischen Kolleginnen und Kollegen. Das ist unsere Aufgabe. Es ist nicht unsere Aufgabe, eine Brücke zu bauen zwischen Russland und der Ukraine. Also wir müssen jetzt mal auf dem Teppich bleiben hier. Da werden wir nicht groß was schaffen. Und es wäre auch sehr zynisch, jetzt in einer aktiven Kriegssituation beide Parteien auf einer Bühne zu setzen und dann Eintritt zu verlangen, Geld zu kassieren. Und dann können wir uns das sagen, so, oh, das haben wir gut gemacht, wir haben jetzt Frieden gestiftet, oder die beiden, die wollten hier miteinander sprechen. Nein, das ist nicht unsere Aufgabe. Aber trotzdem, diese Frage, die gab es sehr, sehr häufig, und das hat uns keinen Gefallen getan, weil dann waren wir auf einmal das Kriegsfestival, das Konfliktenfestival, und Menschen, die mal ins Kino gehen wollten oder die sich auch für die Filmkultur anderer Länder interessieren, die haben sich, glaube ich, schon davon abgeschreckt gefühlt. Und man versucht auch, das ist auch immer frustrierend, man muss sich wirklich gut vorbereiten auf diese Interviews, dafür hat man nicht immer Zeit, weil sonst antwortet man viel zu nuanciert, viel zu lange, so mache ich es jetzt in diesem Gespräch wahrscheinlich auch. Und das
Nein, wir
einfach,
sind ja genau dafür da.
Ja, hier hat man ein bisschen mehr Platz, ein bisschen mehr Zeit. Aber die nuancierte Antworten, die werden dann gerne gekürzt oder vereinfacht. Und so wird es dann abgedruckt. Und das ist eine große, große Herausforderung, gerade bei Konflikten. Also für mich ist dieser Krieg auch sehr persönlich. Ne? Also meine beste Freundin, die kommen aus Vladivostok und aus Lviv. Also von beider Seite. Und wir hatten auch im Team natürlich Menschen russischer Herkunft, ukrainischer Herkunft, Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien, die erneut komplett getriggert wurden von dem Krieg. Und dann wirst du von der Presse, gibt es nur so geopolitische Fragen, die so abstrakt sind. Und ja, ein Stück weit ist es unsere Aufgabe, da nüchtern zu sein. Aber ein Stück weit muss man dann auch seine Grenzen aufzeigen und sagen, nein, ich werde jetzt nicht diese Frage beantworten, dann ruf bitte im NATO-Hauptquartier an, aber ich bin jetzt falscher Ansprechpartner.
Mhm. Daniel, was macht ihr für Erfahrungen, gerade um das Thema Demokratie oder gerade den Fokus, den ihr dieses Jahr hattet? Ist das auch etwas, was dann doch schnell zu Verkürzungen kommt und man sich nochmal anderweitig als Festival da vielleicht etwas richtig stellen muss? Oder welche Erfahrungen habt ihr im Umgang mit den Medien, mit der Berichterstattung?
Ich versuche es jetzt auch mal mit einer verschlagwortbaren Antwort. Also alles, was jenseits der wohlwollenden Festivalberichterstattung über das Festival als Veranstaltung passiert, ist die Arbeit der Presse verheerend, finde ich im Moment. Also das hat Helene ja eben auch schon beschrieben, der Hang zur Simplifizierung basiert wahrscheinlich auf dem Druck, der aus den sozialen Medien kommt, um da überhaupt auch noch eine Stimme zu haben. Aber all die Aufgaben, wo es darum gehen würde, komplexere Zusammenhänge auch vielleicht etwas komplexer darzustellen, ist die Pressearbeit im Moment weder politisch noch gesellschaftlich noch kulturell hilfreich. Punkt.
Habt ihr für euch Wege gefunden? Also ein Weg war jetzt, Helen, auch an bestimmten Fragen zu sagen, tut mir leid, nächste Frage. Andere Wege, wie die Kommunikation mit Journalistinnen besser gelingen kann, also Einfordern des jeweiligen Artikels vor Druck. Gibt es da Möglichkeiten oder einfach vielleicht habt ihr auch gewisse Journalistinnen, wo ihr auch wisst, was am Ende bei rauskommt, einfach weil da ein bestimmtes Vertrauensverhältnis besteht?
Natürlich. Wir haben auch Medienpartner, mit denen wir damit habe ich ja auch angefangen zu sagen, wir haben Partner, mit denen wir seit langem sehr gut zusammenarbeiten, aber das ist tatsächlich die Kategorie, die Daniel wohlwollende Berichterstattung nennt, Festivalberichterstattung. Aber das ist ja nur ein Bruchteil von dem, was man bekommt. Und ansonsten ist auch die Frage, wer liest denn eigentlich noch Zeitungen? Wie erreichen wir, also eine große, vor allem jüngere Zielgruppe, wie erreicht man die dann? Ist Social Media die Antwort? Ich glaube nicht. Aber wir befinden uns jetzt wirklich in so einem Zwischenstadium, wo auch größtenteils eine Monopolisierung nicht nur der Berichterstattung, sondern auch überhaupt von Medienkonsum stattfindet. Übrigens auch im Filmbereich, also die Online-Plattformen, das ist auch nicht das Mekka, was man mal dachte, für die Finanzierung von Filmen, für die Verfügbarmachung von Filmen. Und das hängt ja zusammen mit den Medien. Ich glaube, in Deutschland gibt es schon noch diese Illusion, dass wir so eine sehr verfeinerte Debattenkultur haben. Die ist meiner Meinung nach größtenteils ego-gesteuert von einzelnen Individuen. Und ich glaube, also Meinungsstücke und Artikel, das sind auch so zwei Genres, die oft verwechselt werden. Und damit versucht man tatsächlich, so politische Debatten zu steuern beziehungsweise Wahlkampf zu betreiben. Mittlerweile ist das so ein Vielfalt an Stimmen, die kaum noch Wichtigkeit haben. Es ist wirklich, was das angeht, eine sehr, sehr verwirrende Zeit. Und trotzdem, ja, wir haben noch unsere klassische Pressearbeit. Wir laden auch manchmal Blogger ein, versuchen auch die anderen Medien zu bedienen. Ich fand es früher schon frustrierend, dass es Journalisten gibt, die eins zu eins die eigene Pressemitteilung abdrucken, statt selbst was zu schreiben. Aber mittlerweile ist man schon froh darüber, wenn man das bekommt. Also ja, das ist wieder auch eine große Frage, wo ich selbst nicht wirklich eine Antwort habe.
Daniel, hast du ergänzende Gedanken?
Ja, mein andersweise kompakter Kommentar bezog sich natürlich jetzt auf die öffentlich-rechtlichen Medien, wie ich sie mal nenne, aber tatsächlich ist die Medienlandschaft ja eben sehr komplex geworden oder sehr vor allen Dingen umfassend und vielschichtig. Und da geht es mir auch tatsächlich so, dass ich oder wir auch wirklich nicht wissen, wo das hingeht und was man wie eigentlich in Anführungsstrichen bedienen, wirklich in Anführungsstrichen. Also wen spricht man eigentlich auf welche Weise an, um in der Darstellung nach außen hin irgendwas zu erreichen, was dem, was wir da machen, gerecht wird, ne? Also eben nicht weder eine Simplifizierung noch auch eine Idealisierung. Und alles in der Kommunikation drängt ja aber darin hin, also wie Helene eben ja schon sagte, die Pressemitteilung, an der arbeitet man ja dann wirklich einen Tag lang, weil man weiß, dass im besten Fall wird sie ganz zitiert oder die wichtigsten Teile daraus. Das heißt also, du hast es da ein Stück weit in der Hand, die Berichterstattung zu steuern, wobei ja das auch dann von außen auch so gelesen wird. Man sieht ja in der Pressemitteilung, dass es jetzt weniger eine journalistische Leistung ist als einfach nur ein Statement oder ein Zitat oder was auch immer. Also wo die Reise hingeht, da können wir alle sehr gespannt sein, weil das ist gerade ein drunter und drüber. Ne? Es ist auch ein Wettbewerb, der vielleicht tatsächlich, ich mag es jetzt gar nicht zu laut formulieren, aber der auch ein Stück weit reguliert werden müsste.
Ja, also ich finde das auch schwierig, gerade mit den sozialen Medien und wenn man sich fragt, so, wieso haben so viele junge Menschen für die AfD gewählt oder sich dafür entschieden. Und ich würde sagen, verbring mal 2 Tage auf TikTok und automatisch wirst du irgendwo hingeführt mit Calisthenics Bros und irgendwelche Pyramidesysteme, die dir versprechen, dass du innerhalb von 2 Tagen mit NFTs Millionär wirst und musst nie wieder in die Schule und die Ausländer sind alle dumm, bla bla. Also das ist wirklich katastrophal, was da. Ja.
Also auch wieder vielleicht eine 2-Seiten-Bewegung. Einerseits der Wunsch von Journalistinnen, sich mehr Zeit zu nehmen für die Differenzierung und nicht eben Buzzword-mäßig zu arbeiten. Und auf der anderen Seite aber auch, vielleicht höre ich daraus, ob Festivals nicht auch, wenn du gerade TikTok sagst, ist da vielleicht auch nicht neben den öffentlich-rechtlichen Medien auch die Idee da, in andere Bereiche der Pressearbeit zu gehen, in andere Kanäle, um vielleicht die zu erreichen, die bisher noch nicht erreicht wurden.
Wir hatten ja 2 Jahre ein TikTok-Programm, aber das war eher eine Kompilation aus osteuropäischen TikToks, weil es schon auch sehr unvermittelt die Kultur Osteuropas natürlich darstellen kann und es auch eine Menge Kreativität gibt dort. So ist es nicht, aber man darf das jetzt nicht mit Qualitätsjournalistik verwechseln.
Nein, auf gar keinen Fall, aber es ist vielleicht ja trotzdem auch ein Kanal, mit dem man noch anderes Publikum erreicht, was sich bisher noch nicht erreicht fühlt oder noch nicht berührt fühlt.
Ja, wir arbeiten damit auch und tatsächlich besteht auch die Hoffnung, dass diese Kanäle ja sich auch transformieren. Sie sind ja auch entwickelbar. Nur muss man ein Stück weit aufpassen, dass man jetzt nicht, ich weiß nicht, was ich glaube, was wir anbieten, ist so eine Art sehr gesundes Vollkornbrot. Und damit kannst du jetzt nicht in den Süßigkeitsladen, Warenladen gehen und dafür so tun, als ob das jetzt das süßeste und sexiste Naschzeug ist, was du da anbietest, das wird dann schnell auch so gesehen, dass du hier eigentlich gar nicht hingehörst und deine Zielgruppe nicht findest. Ne?
Spannendes Bild, ja. Ja, ich verstehe, was du meinst. Mhm. Lasst uns trotzdem hier einen Punkt setzen und zum Schluss kommen. Ich möchte euch gerne noch eine letzte Frage stellen, die ein bisschen damit verbunden ist, was ihr euch eigentlich wünscht, wenn ihr euch vorstellt, ihr hättet ein großes Mikrofon und ihr könntet einmal zu euren anderen Kolleginnen und Kollegen von anderen Festivals sprechen, also andere FilmfestivalmacherInnen, was ihr euch von denen wünscht und ein Mikro, wo ihr sozusagen euch an euer Publikum richten könnt und sagen könnt, was ihr euch von denen eigentlich wünscht. Wenn ihr die Möglichkeit hättet, dass die euch alle hören, was wäre sozusagen der Wunsch an die Filmfestivalmacherinnen und was ans Publikum?
Also Daniel ist Vorstandsvorsitzender von dem neu gegründeten AG Filmfestival. Also in gewisser Weise hat er dieses Mikrofon schon.
Ja, ich würde es gerne noch eigentlich erweitert nutzen wollen, wenn ich darf, nämlich als Wunsch an die ganze Filmbranche, jetzt auch in Bezug der Novellierung des Filmfördergesetzes, dass die Kräfte in der Filmbranche doch immer wieder ein Stück weit auseinanderdriften mit Individualinteressen der Produzierenden, der UrheberInnen, der Distributoren, was wir ja sind, also die Repräsentanz und Präsentant von Filmen schaffen. Also mein Wunsch wäre an alle Beteiligten aus der Filmbranche, wir haben ein unglaublich wertvolles Gut mit der Filmkultur, mit der Filmkunst, dass es nicht leicht hat, dieses Gut. Und wir sollten alle gemeinsam daran arbeiten, dieses Gut nicht nur zu erhalten, sondern weiterzuentwickeln. Und das können wir nur gemeinsam. Also schaut auf euch selbst, was euer Beitrag ist und lasst uns gemeinsam überlegen, was unser gemeinsamer Beitrag ist.
Ja, ich würde das gerne unterschreiben und ausweiten noch auf Filmerbeinstitutionen, Filmwissenschaften und die Filmkritik. Ich glaube, wir müssen alle am gleichen Tisch sitzen und uns überlegen, wie es weitergehen soll.
Ja. Danke. Habt ihr einen Wunsch ans Publikum?
Ja, unbedingt. Von unserem Publikum wünschen wir uns Offenheit und Neugierde. Wir haben so viel zu bieten. Es gibt so viel zu entdecken. Und Film ist ja so zugänglich, also keine Kulturform. Und das ist auch das, was wir immer wieder gerade über Dokumentarfilm sagen, um Menschen kennenzulernen, um Ideen kennenzulernen, um andere Kulturen kennenzulernen. Ist nicht so zugänglich wie 90 Minuten Film, ja, in einem großen dunklen Saal auf einer großen Leinwand, das zu erleben. Und das wünsche ich mir von unserem Publikum, dass sie sich das erhält oder dass es da noch mehr Menschen gibt, die diesen Weg finden zur Filmkultur.
Ja, die Erfahrung zeigt auch immer wieder, dass wenn man einmal im Kino ist, dann ist man auch fasziniert und bleibt hängen. Ne? Also es ist eher so die Hürde zu überwinden, ins Kino zu gehen, zu einem Festival zu gehen. Aber ansonsten würde ich das auch nur unterschreiben. Also Festivals sind tatsächlich niedrigschwellig, jeder ist willkommen. Und auch Untertitel sollten nicht unbedingt eine Hürde sein.
Ich danke euch beiden sehr. Vielen Dank für das wunderbare Gespräch, eure Einblicke, eure Erfahrungswerte, die ihr hier mit reingebracht habt. Helen und Daniel, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart.
Danke für die Einladung.
Gerne.
Und euch da draußen danke ich auch fürs Zuhören und ich kann diesen Wunsch auch nur rausgeben. Bleibt neugierig, bleibt offen. Wenn ihr vielleicht gedacht habt, da oder dort war ich noch nicht oder den Film habe ich mir noch nicht angeschaut, macht es, geht rein, schaut euch den an, unterhaltet euch danach mit anderen Menschen darüber, vielleicht auch gerade Menschen, die nicht der eigenen Meinung sind. Und haltet das aus und nehmt den Gedanken einfach mal mit. Vielleicht kommt was ganz anderes dabei rum, als ihr dachtet. Und manchmal muss man mit bestimmten Dingen ja auch ein bisschen durch die Gegend laufen, bevor man merkt, okay, es ist alles immer ein bisschen komplexer und eben nicht so einfach über einen Slogan oder ein Profilbild auf Instagram oder Facebook zu lösen. Wenn ihr diese Folge jetzt gerade gehört habt und ihr habt die erste und zweite Folge von dieser kleinen Mini-Reihe noch nicht gehört, dann geht in die Shownotes, dort findet ihr nämlich die Verlinkung zu den anderen beiden Teilen und hört da auch gerne rein. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen guten Start in den Tag, eine gute Nacht, vielleicht seid ihr auch gerade dabei ins Bett zu gehen und ich hoffe, wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss!